unser Wordrap. Ich bin
Martin Schuhuber, Journalist beim Standard.
Ich will
gute Geschichten erzählen.
Meine größte Leidenschaft?
Sport. Sport, 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 Sport.
Meine größte Schwäche?
Teilweise die Grenze dieser Leidenschaft nicht ganz so akzeptieren zu wollen und ein bisschen zu viel Sport zu konsumieren vor allem auch.
Ein perfekter Sonntag für mich ist?
In der Früh bouldern oder klettern gehen, dann ausgiebig spät frühstücken mit meiner Freundin oder vielleicht auch zu mehrt, dann idealerweise noch irgendein sehr, sehr gutes Fußballspiel im Stadion und ein entspannter Abend vielleicht im Sommer am Donaukanal oder ähnliches.
Auf einer einsamen Insel nehme ich folgende drei Dinge mit.
Meine Freundin, einen, wenn das als Ding zählt, irgendeinen Ball und Sonnenschutz.
Das ist mein heutiger Gast Martin Schuhuber, 29 Jahre alt, Journalist beim Standard. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Martin.
Hallo, sehr gerne.
Martin, du bist schon seit mehreren Jahren im Sportjournalismus tätig. Wie bist du dazu gekommen?
Eigentlich über einen Zufall. Ich habe ein sehr fehlgeschlagenes Politikwissenschaftsstudium angefangen nach der Schule. Und wie ich drauf gekommen bin, dass das wahrscheinlich nicht die Lösung ist, hat dann der damalige Freund meiner Cousine, der damals bei Laola 1 war, hat gemeint, du, wir haben eine Lehrredaktion, bewirb dich halt. Und ungefähr so am zweiten Tag dieser Lehrredaktion habe ich gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ich den Rest meines Lebens machen will. Habe das dann schon auch noch studiert, weil ich mir dachte, das schadet nicht, wenn man das ein bisschen unterfüttert, dass man auch ein bisschen weiß, wie es geht. Aber bin nie wieder rausgegangen. Ich war dann 5 Jahre bei Laola als Freelancer und bin dann zum Standard gewechselt als Angestellter.
Was hast du genau studiert?
Ich habe dann Journalismus an der FH Wien gemacht. Damals, wo es nur einen Studiengang gab.
Und dass du spezifisch quasi in den Sportjournalismus gehst bzw. studierst, war für dich nie eine Option?
Ja, vor allem deswegen nicht, weil ich eigentlich in Wien sein wollte. Und da gab es das Angebot nicht. Und auch ich wollte mich jetzt auch nicht zu sehr schon auf den Sport festlegen. Ich habe immer gesagt, in 5 Jahren gehe ich in die Außenpolitik. Das sage ich halt immer noch. Und mittlerweile sage ich in 10 Jahren. Also man merkt, der Sport wird dann doch nicht so fad, wie man denkt. Aber am Anfang hätte ich schon nicht angenommen, dass ich jetzt im Sportjournalismus konkret bleibe für immer.
Warum?
Ich habe einfach geglaubt, das fad wird. Ich habe geglaubt, irgendwann hast du die Geschichten alle erzählt und es wiederholt sich. Aber ja, es wiederholt sich manches natürlich schon, aber viel mehr ist trotzdem jedes Mal neu. Und teilweise ist es auch eine spannende Challenge, in dem sich Wiederholenden eine gute Geschichte zu finden.
Du hast es schon angesprochen, du bist jetzt schon mehrere Jahre im Journalismus tätig. Was hat sich über die Jahre hinweg verändert?
Die Zeit des Online-Schlaraffenlands ist vor allem vorbei. Also gerade in meinen Anfangszeiten bei Laola 1, da waren wir natürlich nicht wahnsinnig toll bezahlt, aber wir waren 20 Leute im Freitagsspätdienst. Das war, glaube ich, der Rekord oder so. Es gibt keinen Newsroom in Österreich mehr, der ansatzweise 20 Leute im Sport an einem, wurscht in welchem Spätdienst, sitzen hat. Das gibt es nicht mehr. Also das hat sich einfach verändert. Das Geld ist da einfach nicht mehr so drin, gerade in den Medien, die sich aus Online-Werbung finanzieren. Und nachdem der Staat nach wie vor sich weigert, nicht gedrucktes zu fördern, haben es die halt immer schwerer natürlich. Sonst glaube ich, dass sich die grundlegenden Mechanismen nicht so verändert haben. Ich glaube schon, dass eine gewisse... Also früher war man, glaube ich, eher über die Art des Schreibens originell. Mittlerweile schon auch über die Art des, wie man Geschichten erzählt, was man für Ansätze wählt, ob man vielleicht auch mal eine andere Darstellungsform hernimmt.
Siehst du darin auch die Lösung des Problems quasi?
Des Problems der Unterfinanzierung?
Nein, des Problems des Journalismus beziehungsweise ja.
Ich glaube, es schadet auf gar keinen Fall, Sachen neue zu denken oder das zumindest zu versuchen. Ich weiß nicht, ob das im Alleingang die Lösung ist, weil teilweise merke ich, dass man sich dann gerne ein bisschen da zurücklehnt, einfach nur eine andere Darstellungsform zu machen oder einfach nur 3 Grafiken einzubinden oder 3 interaktive Datensachen und dann glaubt, man muss jetzt vielleicht sich keine Mühe mehr geben beim Schreiben, was ich als großer Freund des geschriebenen Wortes unglaublich schade finde. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Falle. Aber natürlich, es ist einfach die Leute, das TikTok-geschädigte Hirn braucht Abwechslung. Das tut sich schwer mit langen Texten, auch wenn man gute, lange Texte schreibt, immer wieder den Beweis kriegt, dass es sehr wohl geht, dass Leute das auch bis zum Ende schaffen. Aber natürlich, ja, es wird teilweise auch einfach andere Sachen brauchen. kurzweiligere Sachen vor allem.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel einfach originelle, kurze, gut produzierte Videos, wo man wirklich in sagen wir, 30, 40, 50 Sekunden dicht Informationen unterbringt. Das macht zum Beispiel Laola, macht das recht gut eigentlich oft.
Und wie siehst du da die Zukunft beim Standard?
Ja, optimistisch, zweckoptimistisch vielleicht. Nein, aber ich glaube schon, dass, auch wenn wir jetzt vielleicht, so ehrlich muss man schon sein, nicht die alleroriginellsten sind, was Darstellungsformen und was so das, die grundlegende Struktur von Sachen betrifft, ist es, wird es in meiner Welt, zumindest hoffe ich, dass immer ein Trumpf sein, einfach gute, handwerklich gute Geschichten zu erzählen und sich da wirklich Mühe zu geben, auch Sprachwitz reinzubringen. Und da sehe ich uns als bestes Medium in Österreich und das wird, glaube ich, schon einfach immer eine starke Währung bleiben. Einfach, wenn man es schafft, Emotionen zu transportieren auch. Nicht einfach zwanghaft, sondern einfach mit ein bisschen Raffinesse bringt das was.
Du hast vorhin gerade gesagt, du bist ein Liebhaber des Schreibens, du machst aber selber auch einen Podcast, aber es ist kein Sportpodcast. Wie ist es zum Podcast Besser Leben gekommen?
Ich war der festen Überzeugung, dass ich diesen Podcast hören will und es hat mir keiner den Gefallen getan, ihn zu machen. Also wenn man dachte, dann mache ich ihn selber. Ich habe das wirklich einfach, es gab immer wieder wirklich gute Podcasts aus diesem erweiterten Bereich aus den USA, die waren aber meistens deutlich länger oder auch einfach anders konzipiert. Und ich höre sehr gern Geschichten aus der Geschichte, früher Zeitsprung, die eben dieses prinzipielle Konzept, einer erzählt der anderen Person was, haben. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich, das ist so aufgelegt, dass man eben diese Themen, weil ich freue mich, wenn mir jemand so ein Thema näher bringt im Dialog, privat. Wenn sich da einfach wer zufällig auskennt, keine Ahnung. Eben ein Freund von mir hat damals eben so einen ewig langen 6-stündigen Podcast zum Thema Schlaf gehört. Das war einer der Ansätze, die mich darauf gebracht hat, das zu machen. Und es war super spannend, wie er mir dann so das Best-of erzählt hat. Natürlich total unstrukturiert, aber trotzdem. Und ich habe mir gedacht, ja, warum, wenn ich das mir verlässlich so in halbstündigen Häppchen aufs Ohr holen könnte, würde ich das sofort machen.
Und was macht für dich einen guten Podcast aus?
Dass die Leute, dass da keine Wurstigkeit drin ist. Dass nicht einfach mach mal am Podcast dahinter steht, sondern dass wirklich der Podcast das beste Medium ist für den Inhalt, der transportiert werden soll. Das ist auch, glaube ich, das, der umgekehrte Fall ist auch die Erklärung für die zahllosen, erfolglosen Podcasts. Und es reicht halt nicht, wenn man einfach nur gern seine eigene Stimme hört, auch wenn ich, ganz ehrlich, so ehrlich muss man sein, so eitel bin ich selber und so eitel sind die allermeisten PodcasterInnen, dass viele Leute natürlich das auch einfach leibend finden, da die eigene Stimme irgendwo rauszuschmeißen. Nur das reicht halt auch nicht. Man braucht einfach den Inhalt, wo man sich denkt, okay, warum möchte ich das jemandem ins Ohr flüstern? Warum möchte ich das jemandem in Person und Anführungszeichen erzählen? Kein Medium kann das so gut wie der Podcast, dass man glaubt, es erzählt einem was.
Und überlegst du auch noch irgendwann einmal einen Sportpodcast zu machen oder ist das eher ein
Weiterführung? Natürlich.
Mit welchem Schwerpunkt?
Das muss streng geheim bleiben, weil sonst macht es zwei andere. Und dann haben wir nicht in 2 Jahren den erfolgreichsten Sportpodcast in Österreich.
Woran scheitert es bis jetzt?
Tatsächlich an der Zeit. Das muss man halt schon wirklich dann, wenn man das ist auch, glaube ich, ein Punkt, den viele Menschen nicht wahrhaben wollen. Um einen Podcast gut zu machen und den in einer gewissen Frequenz zu produzieren, braucht man einfach viel Zeit. Das ist einfach urviel Vorarbeit, urviel Nacharbeit. Wir haben Gott sei Dank beim Standard großartige Produzenten, die wirklich aus den größten Verhaspeln dann einen total glatten, das glaubt man teilweise gar nicht, was da rauskommt bei dem, was man reinstottert ins Mikrofon. Und die muss man natürlich auch einkalkulieren. Da muss auch ein Produzent einfach freigeschaufelt werden für Schlagen, also überschlagen jetzt 8 Stunden die Woche, wenn man jede Woche was produzieren will.
Jetzt haben wir das, glaube ich, eh schon ein bisschen besprochen, dass da vor allem der Printjournalismus ein bisschen sehr im Wandel ist eigentlich. Wie stehst du zur expliziten Unterteilung zwischen Printlern, TVern und Radiojournalisten? Gibt es so eine Unterteilung noch oder ist es in den kommenden Jahren eigentlich eh bald eines?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es wird immer seltener werden, weil es natürlich Vorteile hat, wenn man alle Kanäle bespielen kann. Aber es gibt auch einfach Leute, die ganz explizite Stärken haben in einem der Bereiche. Und ich finde es wahnsinnig ungeschickt, wenn man die dann zwingt, was anderes zu machen. Weil ich habe lieber, dass ein Mensch jeden Tag einen sehr guten Text schreibt. Also dass er einen sehr guten Text schreibt, sich dann am nächsten Tag mit einem Video zum selben Thema plagt, das nicht gut kann, dann kommt auch nichts Gutes raus. Und dann am nächsten Tag muss er dann einen Podcast dazu machen. Nein, lasst die Menschen das. Natürlich, manche Menschen können alles, auch auf einem gewissen Niveau. Aber ich finde, es, man darf schon den Menschen ihre Spezialisierungen zugestehen. Und ich glaube, das wird auch wieder noch wichtiger werden, als jetzt ist. Wenn irgendwann nicht mehr so dieser Idealtypus der eierlegenden Wollmilchsau, das ist nur das Einzige, was man sucht, sondern dass man auch sieht, okay, cool, der kann einfach super Texte schreiben. Und ja, das reicht.
Und ab wann oder wie glaubst du, wird das eine Rolle spielen, weil du sagst, dass das in Zukunft wieder wichtiger sein wird? In was für einen Zeitraum denkst du da?
Das traue ich mir ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil es ist ja in Wahrheit erst der Beginn der Alle-machen-alles-Phase. Aber ich glaube, wie bei allem gibt es dann halt auch einfach irgendwann die Gegenbewegung. Aber das wird schon dauern noch. Ich glaube, es wird schon noch mal sicher ein Jahrzehnt so gehen, dass man idealerweise alle auf alles trainiert, weil es natürlich, es ist zeitlich effizienter, wenn alle alles können, eh klar. Ich muss jetzt nicht mir das Gleiche noch einmal recherchieren, wenn ich das einmal recherchiere und dann mache ich einen Text, einen Podcast, ein Video und von mir aus noch irgendein interaktives Datenstück dazu. Abgesehen davon, dass manches davon ja in der mittleren Zukunft dann vielleicht auch, dass die KI da ein bisschen mithelfen wird, gerade wenn es so Datendarstellungen und sowas vielleicht betrifft. Aber das wird sicher noch eine Zeit lang weitergehen, dass man sagt, wir haben eh zu wenig Mannstunden, schauen wir, dass halt ein Mensch dann zumindest 4 Sachen produziert mit einer Recherche.
Und weil du schon gesagt hast, dass es an Menschen fehlt, wo siehst du denn Journalismus so in 10 Jahren ungefähr?
Ja, ich muss leider sagen, dass die Gesundheit des Journalismus, ich fürchte, wird weiterhin stark von der Regierung abhängen in diesem Land, weil das halt einfach ein kleiner Markt ist. Und ich glaube, wenn die Presseförderung nicht sinnvoll auf bessere Beine gestellt wird, wird es düster ausschauen in 10 Jahren. Weil es ist einfach ein Fakt, dass die Menschen, die bereit sind, viel zu zahlen für das Produkt, sind die PrintabonnentInnen und die werden nicht jünger und die werden nicht mehr. Also bei uns phasenweise Gott sei Dank schon, aber das ist immer die Ausnahme. Mit Falter, glaube ich, gemeinsam. Ich glaube, der Falter hat auch teilweise eine steigende Abozahlen. Das wird einfach ein Problem sein und wenn, natürlich jetzt wissen wir nicht, was mit der blauen Seite passiert, aber wenn die Leute nicht magisch auf einmal bereit sind, deutlich mehr Geld für Online-Access zu zahlen, wird irgendwo Geld herkommen müssen. Und da wäre es halt gut, wenn das vielleicht über eine sinnvolle Presseförderung, die nicht einfach wir schütten den Boulevard mit Inseraten zu, ist.
Überlegt man beim Standard auch, weil bis jetzt sind ja alle Artikel ohne Paywall. Wäre das auch eine Option in Zukunft?
Da bin ich leider der Falsche, um das zu wissen. Ich denke schon, was ich sagen kann aus meiner Privatmeinung, ist einfach, dass die Dynamik bei uns natürlich eine andere ist, weil wir einfach eine Diskursplattform sind und haben, die unvergleichbar ist im deutschen Sprachraum. Und natürlich muss man sich da auch dreimal überlegen, ob man da den Zugang einschränken will. Aber ich habe keine Ahnung, was da geplant oder nicht geplant ist.
Und jetzt nochmal speziell auf den Sportjournalismus. Immer mehr Vereine, Verbände produzieren ja eigentlich schon quasi komplett fertiges Material. Beispiel Red Bull, das kann man 1:1 übernehmen. Siehst du das als Vorteil oder Nachteil?
Ich sehe das als Selbstaufgabe eines Mediums, dieses Zeug einfach so zu übernehmen. Es würde auch, also kein Medium, das sich ernst nimmt, übernimmt eine Presseaussendung 1:1 und das ist exakt das Gleiche, nur dass teurer zu produzieren ist und das deswegen mehr machen. Aber ja, ich meine, es ist nett, wenn sich Medien als Dauerwerbesendungsplattform für Red Bull hergeben wollen. Ich bin froh, dass das mein Medium nicht tut. Natürlich ist teilweise nützlich, dass du ein Foto hast, ein gescheites. Weil von Red Bull-Athleten findest du immer gute Fotos. Das ist teilweise sonst schwierig bei österreichischen Athleten, die nicht Fußballer sind. Ja, okay, oder Skifahrer von mir aus noch. Manchmal behilft man sich natürlich sehr wohl auch mit sowas. Und ja, da ist dann meistens das Red Bull Cup oder die Red Bull Dose zufällig sehr prominent im Foto platziert. Das ist eh klar. Aber ja, das ist dann halt einfach ein Service, das man aus Alternativlosigkeit annehmen muss. Aber das tun wir auch eigentlich eben nur, wenn es alternativlos ist. Wenn es einfach das mit Abstand beste Foto ist, das gibt von dieser Person. Und sonst diese Fertigsachen 1:1 zu übernehmen. Nein. Also nein.
Einfach
ich
nein.
Übernehme auch keine Presseaussendungen. Also ich kopiere das nicht rein und verkaufe das als Geschichte. Also natürlich gibt es Medien in Österreich, die das machen, aber es ist halt. Also ich bin sehr froh, dass mein Medium eines ist, dass das nicht macht, weil da kann ich den Leuten nicht mehr sagen, wir recherchieren und wir machen Arbeit und kopieren wir von der APA ganze Zeit, aber die recherchieren ja auch und überlegen sich selber, was eine Geschichte ist und nicht, was ihnen gerade irgendwer zuschickt. Schön fertig verpackt mit Marshall drauf. Ja, nein.
Ja, und als abschließende Frage hätte ich noch, welche Tipps, wenn du welche hast, würdest du jungen, angehenden Journalisten mitgeben?
Die Begeisterung, sich zu bewahren, auf jeden Fall. Weil das macht, das ist einfach, natürlich, das hilft jetzt vielleicht weniger, aber auch beim Job-Einstieg, aber das macht irgendwann den Unterschied, ob dir dein Job noch Freude macht oder nicht. Und das ist keine, also viele Journalistinnen und Journalisten, die das länger machen, spüren gar nichts mehr, wenn sie in ein Fußballstadion gehen, und die tun mir immer sehr leid. Weil da geht einfach was verloren, im Leben generell. Also ja, ist einfach schade. Sonst einfach machen. Halt schon, ja, schreiben, was auch immer, was man halt machen will, ruhig sich da spezialisieren auf ein Medium und schauen, dass man, ich konsumiere auch wirklich sehr viel Sport, und das ist, glaube ich, teilweise sicher Zeitverschwendung. Ich will das nicht so tun, als wäre das die allerbeste Entscheidung immer. Aber es schadet halt auch nicht, wenn man sich auskennt. Und ein gewisses Grundwissen muss man halt, finde ich, haben. Das ist einfach, das brauchst du einfach im Arbeitsalltag. Das ist sonst so peinlich, wenn dann irgend sowas, was man einfach wissen muss, wenn man sowas nicht weiß oder dann vielleicht falsch zu wissen glaubt, was noch schlimmer ist. Und da hilft es einfach am besten, Sachen vor allem zu lesen. Vor allem gute Sachen zu lesen, wenn man selber schreiben will. Und im Sportjournalismus sind gute Sachen sehr, sehr oft aus dem englischen Sprachraum.
Hast du da Beispiele? Was liest du persönlich gern?
Also Sportjournalismus ist schon The Athletic wirklich, wirklich sehr gut. Da ist Teil, also nicht alles, da schafft die Quantität halt auch eine gewisse Qualität. Wenn du jeden Tag 30 Geschichten rausballerst, sind 5 davon gut. Zumindest wenn man den Leuten so viel zahlt, wie die es tun. Natürlich die Zeit im deutschen Sprachraum macht auch sehr gute Sachen, die Süddeutsche auch oft. Das ist es aber nicht unbedingt zwingend, zwar eine andere Welt. Ich finde, du merkst halt teilweise bei den US-Sachen, ESPN hat mittlerweile nicht mehr, früher, wie ich angefangen habe, war das noch mein Goldstandard irgendwie ein bisschen. Mittlerweile ist das leider nicht mehr so hochwertig, aber ab und zu sind auch wieder Geschichten, so Erzählstücke, wo man einfach lernen kann, wie man eine Geschichte erzählt, die wirklich umfangreich ist. Und das ist für mich die Königsdisziplin. Und das muss man einfach 500 Mal gelesen haben, dass man es selber kann. Also, glaube ich zumindest. Vielleicht gibt es irgendwen, der so gesegnet ist, das sofort zu können, aber es hilft schon, wenn man anschaut und sich genauer auch zu Gemüte führt, wie das andere machen. Und sobald man mal selber mehr schreibt, kann man eh nicht mehr was anderes lesen, ohne das auch unter dieser Linse zu sehen. Das ist, wie man Autofahren lernt, kannst du als Beifahrer auch nicht mehr komplett entspannen, weil du immer auch schaust. Genauso ist das mit Schreiben und mit Lesen dann.
Perfekt. Danke dir.
Gerne.